Nur in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und wir bitten dich, gib heute Morgen durch deinen Heiligen Geist, dass er dich so verklärt, dass wir dich gegenwärtig als unseren Heiland verbindlich annehmen und dann Kinder des Lichtes werden, die wandeln im Licht und Frucht bringen im Licht und an deinem Tage begnadet in die ewige Herrlichkeit kommen, die du uns bereitet hast für alle Ewigkeit. Schenke uns, Herr, dass nicht über uns das Gericht kommt. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Schenke mir das, schenke uns allen das, dass Krelingen nicht den Namen hat, dass es lebt, sondern wirklich lebendig wird, in der Wurzel, in allem. Gib uns dich selber heute Morgen. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir hören den vorgeschriebenen Text, von der Kirche vorgeschrieben für den heutigen Tag, im Brief an die Epheser, Kapitel 5, Avanti, wir stehen auf. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, dass wir alle die ersten Verse der Bibel kennen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war Wüste und leer. Und finster war es auf der Tiefe, in der Unordnung. Und die Bibel sagt, so beginnt sie in der rückschauenden Prophetie, auf den Anfang dieser Welt. Und Gott sprach, es werde Licht. Gott gab dieser Welt eine Ordnung. Und erst als er gesprochen hatte, denn vor Sonne und Mond war schon das Licht da. Das weiß man heute auch in der Naturwissenschaft. Da geschah es, dass Tag und Nacht wurden. Er setzte die Sonne und auch den Mond, die den Tag und die Nacht regierten, den Erdentag, in dem wir leben. Aber Licht und Finsternis in der Bibel bedeuten nicht nur, was wir gemeinlichhin so leicht denken. Das Finsternis, es ist, wenn nach 12 Uhr kein Stern mehr leuchtet, wenn ich nicht die Hand vor Augen sehen kann, das ist auch Finsternis. Aber in der Bibel, wenn ich sie recht lese, ist die Finsternis und das Licht nur ein gleichnishaftes Bild für die wirkliche Finsternis, die immer noch ist und in jedem Menschen die Gefahr ist für seine Seligkeit, auch für die Kirche. Und wehe, wenn es da keine Weckuhren Gottes gibt, die das klar erkennen. Finsternis ist eine Zuständigkeit, die mit dem Verlust des Paradieses uns, in dem wir wandern, eine Umgebung, in der wir alle stehen, eine Gefahrenzone, letztlich die Gefahrenzone einer Dunkelheit, die durch den Feind, der uns abbringen will von der Seligkeit, dich und mich, versucht, wenn du gläubig bist, musst du durch Anfechtungen und Versuchungen, der dich abbringen will von dem schmalen Weg, ihn so breit baut, dass er zur Hölle führt, wie Jesus gesagt hat, in der gewaltigsten Predigt, der Bergpredigt. Und dass die Gefahr für uns, die wir gläubig sein wollen, mehr als für die anderen, die den breiten Weg bewusst gehen und in der Finsternis wandeln. So nennt das die Bibel, die ohne Glauben, ohne Verbindlichkeit zu Gott leben. Auch eine Kirche, die den Namen hat, dass sie lebt, das ist unsere Lage heute. Und deshalb haben wir den Gemeindenotbund ja wohl ins Leben gerufen, dass die, die mit Ernst Christen sein wollen, sich sammeln auf dem schmalen Weg. Das ist der Sinn. Ob sie Kirche oder Freikirchenkind, spielt gar keine Rolle. Die Uniform wird immer mehr uninteressant. Wichtig ist die Bewegung in deinem Leben. Ob du im Licht wandelst oder im Finsternis. Das ist die Krisis des Glaubens und des Unglaubens. Je näher wir dem Ende kommen, umso versuchlicher. Das ist eindeutig das Zeichen der Bibel. Und das müssen wir, wenn wir selig werden wollen, beachten. Es geht nicht mehr im Bekenntnis, wie vor Jahren noch, um Fragen, bin ich reformiert, bin ich lutherisch, bin ich Freikirche oder was für einen Laden habe ich da, was für eine Uniform, das ist gut und schön, das sind Nebenfragen. Aber die entscheidende Frage steht heute zur Debatte und immer mehr, je näher wir kommen. Glaubst du, dass Jesus Christus dein persönlicher Heiland ist? Bist du aus Tod zum Leben erwacht? Hast du Führung im Alltag und Sonntag? Oder markierst du nur ein Christentum? Das gilt für dich und für mich. Und wir in Krillingen hätten keine Aufgabe in dieser Stunde, wenn wir da nicht Weckuhr Gottes wären. Darüber müssen wir uns klar sein. Und das wollen wir ja wohl auch. Und das spielt auch keine Rolle, ob wir viel oder wenig sind. Denn nur die wenigen werden selig. In den Tagen des Elia waren es nur 7000. Die ihre Knie nicht beugten. Gott siebt aus, wie in der Wehmühle, für den Himmel. Und wir leben in einem versuchlichen Augenblick. Das kann keiner leuchten, wenn er die Lage auch unserer Kirche echt beurteilt und die Kirche lieb hat und ihr helfen will. Wir können das nicht, ohne dass Gott uns Vollmacht gibt, auch in Krillingen nicht. Aber wir stehen hier an der geistlichen Front. Also, Licht und Finsternis, Brüder und Schwestern, sind das gleichnishafte Bild in der Bibel Tag und Nacht, wenn ich die Bibel recht lese, für eine andere Finsternis, in der wir kaputt gehen, in der wir alle stehen, wenn wir uns nicht bekehren. Zu dem Licht, zu dem Herrn, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Außer mir gibt es keinen Weg in das wirkliche Licht Gottes. Nur die reines Herzens sind, Vergebung der Sünden haben, werden einmal Gott schauen. Und die anderen werden draußen bleiben, in der Finsternis, so nennt die Bibel das. Und wir wollen ja wohl bibeltreu bleiben. Und seht, Brüder und Schwestern, deshalb ist Licht und Finsternis das gleichnishafte Bild für mehr als Tag und Nacht. Wenn ich in der Finsternis bin, heute Nacht, dann weiß ich nicht, wenn es total dunkel ist, wie der nächste Schritt ist. Ja, ich weiß, dass ich bin, aber ich sehe den Nächsten nicht mal. Wenn ich in der Finsternis, wenn du da stehst, dann bist du eigentlich in Angst. Du tust jeden Schritt ungewiss. Die Finsternis ist das Alleinsein. Wenn Menschen Selbstmord üben, oder wie jetzt in Jugoslawien, die Hunderttausende da auf der Flucht sind mit Kindern, haben nur noch ein bisschen Kleidung, alles weg. Und alles andere wird abgemordet, ganze Dörfer werden abgemordet, weil die Ich-Sucht der Menschen, der Serben, das nicht zulässt. Sie wollen alles besitzen und verlieren alles. Dass dieser Irrtum, dieser Wahnsinn der Hölle, dieser Hass sie verblendet hat und wir jetzt mit Recht alles tun, um diese Menschen aufzunehmen, wenn wir noch Christen sein wollen, dann ist das eine Finsternis, die die Bibel meint, nämlich dass der Mensch im Finsternis ist, wenn er sich nur setzen will, wenn er sich nur erfasst und den Bezug seines Lebens verloren hat. Finsternis, die Bibel, es ist für mich der erschütterndste Schrei in der ganzen Alten Testament. Andere mögen anders denken, Theologen, aber für mich der erschütterndste Schrei, den ich schon in jungen Jahren immer mich gepackt hat. Wie der Prophet Jesaja sagt, aus Edom, das heißt aus dem Heidentum, Edom war die heidnische Welt, ruft man mir zu, so hört er's mit prophetischem Ohr. Hüter ist die Nacht schier hin. Das meint die Nacht, wo man kein Ziel hat, wo man auf die Lebensfrage keine Antwort hat. Das ist das Ende, die letzte Frage des Heidentums, die jeder Ungläubige beantworten muss. Ich habe bei den sterbenden Kameraden an der Front erlebt, dass ich im Todesaugenblick keinen Menschen mehr beweisen muss, dass Gott ist. Da wissen es nämlich alle. im Augenblick des Todes, wenn du das dunkle Tor betrittst, dann weißt du, dass du allein bist. Du kannst auch nicht aussteigen, Psalm 139, sondern du musst hindurch nach dem Gesetz, nach dem wir angetreten sind. Wenn wir bloß aussteigen könnten, dann würden viele froh sein, wenn es bloß aus wäre mit dem Tode. Nein, da fängt es an. Gott hat dir den Odem gegeben, das anvertraute Pfund, und damit musst du wuchern oder kannst es verludern, verhuren, versaufen. Kannst du machen, was du willst. Aber Gott fordert dich zurück. Wir können nicht aussteigen. Der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Ist eine ernste Sache, die wir predigen müssen. Wir können auch keinen Kompromiss da machen. Manche Pfarrer tun das. Die predigen heute immer noch von einer Mitmenschlichkeit, die geradezu lächerlich ist. Denn es ist doch besser, wenn in Somalia Hunderttausende verhungern, wenn sie mit Christus verhungern und das Brot des Lebens haben. Das ist viel wichtiger als das irdische Brot. Diese Rangordnung müssen wir immer noch halten. Alle Mitmenschlichkeit, die nur den Bauch meint, ist nicht die, die die Bibel meint. Gott fordert mehr. Er verlangt anvertraute Funde zurück. Also Finsternis, sie liebten die Finsternis mehr als das Licht, sagt Johannes. Das ist die Tragik des Menschen um. Das ist auch deine und meine letzte Entscheidung für Himmel und Hölle. Wer dir was anders sagt, belüge dich, wenn ich die Bibel recht lese. Oder er soll es mir beweisen, dass die Allversöhnung richtig ist. Das stimmt nicht. Nicht? Und deshalb, die Bibel behält Recht. Und deshalb stehen wir in der Krise zwischen Licht und Finsternis. Das heißt, zwischen Glauben und Unglauben. Und deshalb müssen wir uns entscheiden. Hüter ist die Nacht schierhin. Also die Nacht, wo ich keine Orientierung habe. Die Nacht, wo ich keine Antwort habe, die verbindlich ist. Die Nacht, wo die Religionen Gott suchen und, da hat Feuerbach ja wohl recht, sich Gott bilden nach ihrem Bilde, nach ihren Wunschträumen. Diese Nacht ist die zu Ende. Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker. Aber das ist das, was eben bei Propheten Malachi, dem letzten Wort des Alten Testamentes, ja so wunderbar die Brücke baut zum Neuen Testament. Euch, denen aufgegangen ist die Sonne der Gerechtigkeit, heil unter ihren Flügeln, ihr könnt hüpfen wie die Mastkälber, wenn sie aus dem Stall gelassen werden im Frühjahr, und da hüpfen und sich freuen. Ihr könnt unbekümmert sein, ihr braucht keine Sorgen haben. Euch ist die Sonne aufgegangen. Ist das nicht etwas Herrliches? Das ist das Geheimnis, die Brücke, das aus der Nacht, aus der Finsternis, aus dem Urzweifel, aus dem Dahingegebensein in dämonische Nacht, dass das überwunden wird. Ich will etwas Persönliches hier sagen, was in gewisser Weise ein Risiko ist, weil ich nicht weiß, ob jeder das mir nachempfinden kann. Nämlich, ich habe einmal in der Seelsorge erlebt, dass ich einer dämonisch besessenen Frau, meine Frau weiß das, Bruder Wopka weiß das, die Hand aufgelegt habe zu früh. Die war so besessen von Mächten der Finsternis, von der Finsternis, die Jesus meint, wenn dein inneres Auge, dein Herz Finsternis ist, wie groß ist dann in deinem Leben die Finsternis? Das ist die Finsternis, die eigentlich an der Ecke die Erlösung hängt. Nicht am äußeren Auge, sondern an dem inneren Gesicht, das dir geschenkt werden muss für die Wirklichkeitsdauer. Ich habe dieser Frau zu schnell die Hände aufgelegt. Das war Schuld. Ich dachte, sie tat mir leid, sie wollte beten, konnte nicht. Sie musste für 50 Mark jeden Tag Narkotika nehmen. Und die Frau in Aalen sagte mir, die trinkt mindestens 20 Cognacs jeden Tag. Die konnte unter das gar nicht leben. War Ärztin, kannte die ganze Bibel auswendig, aber war besessen. Wenn ich und einige Brüder mit ihr beteten, wurden die Beine lahm und kam eine Hand, die ihr die Kehle zudrehte. Da erlebt man etwas vom Blumhardt, von dieser Wirklichkeit, die hintergründig hinter unserem Leben steht. Und dann, als ich ihr die Hand zu früh auflegte, bekam ich einen dämonischen Schlag. Das kann ich euch bezeugen. Und da ist mir neulich von der Regierung in Hannover eine Frau, ich hatte was geschrieben, gesagt worden, ob das nicht Einbildung wäre. Ich habe gesagt, nein, verehrte Frau Ministerialrätin oder was Sie sind, das ist die Wirklichkeit, die ich mit Leben und Sterben bezeugen muss. Es wurde so finster im Augenblick bei mir, wie ich nie eine Nacht gesehen habe. Mir war die Halsgewissheit entschwunden. Und ich habe schlimme Gedanken gehabt. Und da habe ich gemerkt, an meinem eigenen Herzen, was Paulus meint, dass der Satan uns Engel, na, wie nennt er das? Uns, wer weiß es, mit Fäusten schlagen kann. Dass Gott es erlaubt, wie bei Hiob, dass auch seine Kinder in eine Nahtstelle kommen, wo sie Finsternis spüren und wo sie versucht werden, auch im Letzten. Die Nachfolge Jesu, junger Freund, Mädchen, wenn du Jesus nachfolgst, ist kein Spaziergang. Es ist ein Kampf auf Himmel und Hölle. Nicht? Und der Feind trachtet dir nach der Seele. Und wir wollen das auch nicht billiger machen, aber mit Jesus liegst du oben. Das ist das eben. Und seht, Brüder und Schwestern, deshalb Licht und Finsternis sind Zuständigkeiten, die entscheiden über unser Seelenheil. Und hier sagt Paulus den Ephesern diesen Satz: Ihr wart einmal Finsternis. Also, er sagt nicht, ihr standet einmal in der Finsternis, sondern ihr selbst wart Finsternis. Ihr habt alle den Trugschluss, dass diese Welt ein Licht geben kann, Huren saufen, alle diese Dinge, die uns der Feind in Massenmedien jeden Tag anpreist, alle diese Dinge, wo wir alle, du und ich, versucht bin, mehr oder weniger nach der Erbmasse, die du mitbekommen hast, stimmt alles. Und doch Teilwahrheiten, dass du versucht bist, da Kompromisse zu machen. Der Feind tut alles, um dich zu verführen. Und seht, ihr wart einmal Finsternis. Also, er meint das nicht nur, ihr standet in einer Umgebung von Finsternis, sondern ihr wart selber drin. Euer Leben war Finsternis. Das ist ein hartes Wort, das er an die Epheser richtet. Nun aber, immer wenn in der Bibel dies nun steht, dann bedeutet das Wendung. Und deshalb will ich heute Morgen einige Dinge sagen über die Wendung zum Licht. Zweitens, über den Wandel im Licht. Und drittens, über den Weckruf zum Licht. Licht meint, was schon an der Wiege seines Kindes, der alte Zacharias, wusste, als er ausrief nach der Bibel, uns ist aufgegangen die Sonne der Gerechtigkeit. Uns ist die Sonne, kann man im Urtext übersetzen, der Ewigkeit aufgegangen in der Zeit. Wir haben eine Lichtorientierung, die mehr ist als Sonne und Mond. Christen werden orientiert durch das lebendige Gotteswort. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wenn du das Licht nicht mehr hast, bist du allein. Und ein Licht auf meinem Wege und durch den Heiligen Geist, der uns immer wieder korrigiert, wenn wir versuchlich angefochten werden. Das ist das normale Christenleben. Oder du bist nicht Christ. Und heute in diesem Zeitaugenblick, wo die Volkskirche immer weiter sich entfremdet, zu unserem Schrecken, und wir diese Maßnahmen hier jetzt am 31. Oktober durchführen müssen, einen Gemeindenotbund ins Leben gerufen für alle, die mit Ernst Christen sein wollen. Nicht? Da muss ja mal offen gesagt werden, dass die Scheidung zwischen Christ, zwischen Glaube und Unglaube, anders gesprochen zwischen Kirche und Welt, heute vor sich geht. Das traditionelle Christentum hat keine Kraft mehr, läuft aus. Und deshalb müssen wir Brennpunkte haben. Und wehe, wenn Krilling kein Brennpunkt ist, dann wäre mein Dienst hier in meinem Leben, wenn man mich begräbt, vergeblich gewesen. Denn das habe ich im Letzten gewollt. Ob es gelingt, ist Urteil Gottes. Das weiß ich genau. Braucht mir keiner zu sagen. Das weiß auch Bruder Reul und alle anderen hier, die an der Front stehen. Seht, Brüder und Schwestern, wir müssen nüchtern sehen, dass das allgemeine Christentum eine Breite gewonnen hat, wo Huren und Saufen mit zum Christentum gerechnet werden, wo homosexuelle Pfarrer auf der Kanzel stehen können, lesbische Frauen, wo man all diese Dinge der Nacht mit einkorporiert und dann am Ende sagt, ja, du wirst doch selig. Das ist eben die Lüge. Das stimmt nicht. Nun aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischof. Es gibt also einen Punkt, den gab es auch im Leben des Paulus, in der Stunde vor Damaskus, als das Licht vom Himmel, der Auferstandene, ihm in einer unaussprechlichen Barmherzigkeit begegnete, weil er in der Verzweiflung seiner Lage nach Licht suchte. Das ist immer die Voraussetzung. Bei mir fing das Licht in meinem Leben an, im dunklen Keller. Ich habe mich auf Rüben geworfen, in dem Augenblick, als mein Freund starb und dann im Sterben sagte, ich habe seine Botschaft nicht angenommen. Im Sterben bekannte, ich danke dir, was wir nachher singen, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Ich wollte es nicht annehmen. Ich war in Igelstellung. Man sträubt sich dagegen. Denn man möchte ja gern, man denkt immer, was mir gestern noch jemand sagte, wenn ich Christ werde, verliere ich mein Leben. Da muss ich in ein Gesetz hineinkommen. Das ist die Lüge des Teufels. Da, wo du frei wirst, innerlich frei und echt, da sagt der Feind, du verlierst alles. Das ist deshalb, bekehrt sich die Jugend weithin nicht, weil sie immer meinen, und das wird ihnen von morgens bis abend vom Teufel vorgeredet, in all den Massenmedien, in all den Dingen. Wenn du dich bekehrst, verlierst du. Und die Kirche hat eine andere Botschaft. Jesus sagt, da gewinnst du. Erfülltes Leben. Aber man kann keinen Kompromiss machen. Er hat den reichen Jünglingen nicht gesagt, du kannst einen Teil deiner Güter verhaufen. Nein, am schwächsten Punkte. Und wer dir was anders sagt, auch wenn es hart ist und dir wehe tut, der belügt dich, nämlich, da gibt's nur ein Entweder-Oder. Kein sowohl als auch. Du musst loslassen. Am schwächsten Punkte muss Christus dich haben. In das Licht musst du hineintreten, das wehe tut. Ich machte neulich irgendwo in einem Raum abends ein Licht an. Ich suchte den Schalter und machte Licht an. Da rief mir zwei junge Menschen, die riefen mir zu, Licht aus. Als ich hinguckte, wusste ich warum. Nicht? Man wollte das Dunkel. Nicht? Und die Welt ruft Licht aus. Man wünscht das Licht nicht. Man will sein Leben nach eigenem Muster leben. Nun aber seid ihr bekehrt. Bei Paulus war das seit der Stunde von Damaskus, wo der Auferstandene ihm begegnete, in einem Licht, wo er 3 Tage blind war, wo er sich selber bucht, dass er schnaubte mit Drohen und Morden wieder die Jünger Jesu, als er seinen Irrtum erkannte, dass seine ganze pharisäische Frömmigkeit Lüge war, dass er die Mitte nicht erreicht hatte, als er die Ehrlichkeit fand, die Luther fand in der Klosterzelle. Ich fiel noch immer tiefer rein, als er ehrlich wurde vor Gott. Damit beginnt die Wirkung des Lichts, dass ich mich Christus stelle. Stell dich in den Spiegel der Bergpredigt, ehrlich hinein. Dann fängt dein Leben an. In den Spiegel der 10 Gebote, wenn du abgetrieben hast. Das ist Tod, Tötung. Und wehe, wenn die Kirche, unsere Kirche, das verschwiegen hat. Dann ist das Schuld und das bekennen wir auch. Aber es gibt eine Heilung. Du kannst abgewaschen werden, nicht mit Imi und Ata und Persil, was jeden Tag angepriesen wird, sondern mit dem Blut Jesu Christi und kannst freigehen. Das ist das, die Botschaft, die wir haben. Aber nicht gelebte Lüge sein und leuchten, das habe ich nicht getan. Denn dann gehst du verloren. Dann brauchst du ja keinen Heiland. Dann machst du dich selber zum Gott und Heiland und hast irgendwelche Theorien über die nicht hinhauen. Die ganze modernistische Theologie steht in dieser Gefahr und jetzt ernten wir die Früchte von Bultmann und Genossen. Nicht, dass die zum Teil sitzen. Und wir müssen wieder neu anfangen. Oder wir gehen, marschieren, auch als Kirche, in einem unverbindlichen Christentum falsch. Das muss auf unseren Kanzeln noch gepredigt werden, komme, was da wolle. Und jüngere Brüder, die hier ausgebildet werden, die müssen diesen Mut haben. Ich habe ihn einmal gehabt, als ich mit meinem Schwager, mit 18 Vikaren,
sagte, mein Schwager hielt eine Andacht in Soest im Prägerseminar über die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Er nahm das Wort Luthers und sagte, wenn die deutschen Christen uns jetzt ein anderes Evangelium geben wollen und die Kirche das auch tut, dann verraten wir alles. Das wirkte wie eine Bombe, nicht? Und das kam an die Kirchenbehörde und ich wurde selbst mit 18 Vikaren fristlos aus dem Kirchendienst entlassen. Damit fing aber eigentlich die Nachfolge in meinem Leben total an. Ich musste mich entscheiden, bin ich brotmäßig abhängig, das müssen wir alle, suche ich nur meinen Stuhl oder suche ich mehr? Das ist eine harte Ecke, aber damit fängt auch die Frucht an. Denn dann kann Gott uns beglaubigen. Als ich jetzt eine Bibelarbeit hielt in der letzten Woche hier im Birkengrund, da habe ich die Jungs am Schluss gefragt, als wir beteten viele, geben zwei halbe Christen einen ganzen oder vier Viertel. Und sie alle haben mir das strahlend geantwortet, nein, das haut nicht hin. In der Mathematik stimmt das. Zwei halbe Äpfel geben ganzen und alles das wissen wir alle. Aber im Christentum nicht. Nicht? Entweder ganz dein, das hat Hennhöfer immer geprägt, in der Erweckungsgemeinde, die bis heute geblieben ist, in Spöck, oder lass es überhaupt ganz sein. Und diese Krise ist die Krise, in der du und ich, wir alle stehen, wenn wir jetzt gerade stehen wollen und müssen, in einer versuchlichen Stunde. Also, nun aber seid ihr bekehrt. Paulus meint damit Damaskus. Paulus meint damit einen Bruch, den er erlebt hat, durch die Begegnung mit dem Licht der Welt, mit Christus. Wenn du Christus begegnest, wenn eine Predigt dich bei Namen ruft, dann deckt sie erst deine Dunkelheit auf. Das tut weh. Und du schreist auf, mach Licht aus. Du willst diesen Pastor im Grunde nicht. Alle Feindschaft, weil für Feindschaft habe ich gehalt. Wie oft bin ich bei der Kirchenbehörde angeklagt worden. Gott sei Dank, dass man an meiner Weste nicht das finden konnte, was man suchte. Und das geht jedem, der nachfolgt so. Paulus so, nicht werden sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen. Weil wir das Finsternis, die Finsternis mehr lieben als das Licht. Das ist unsere Belastung und das müssen wir einbuchen. Aber Gott verändert. Nun aber seid ihr. Nun wir denn sind gerecht worden durch den Glauben. Oder am Ende, nun sind alle Reiche unseres Christus geworden. Dies Nun Gottes ist der Markstein der Entscheidung in deinem und meinem Leben. Und die Begegnung mit Christus, wenn du sie gehabt hast, wenn du Schuld und Sünde in deinem Leben, die im Gewissen sündig geworden ist, oder du retuschierst, wenn du die unters Kreuz gebracht hast, dann bist du bekehrt. Dann weißt du auch, was Welt ist. Denn die Welt ist nicht um dich herum, die ist in dir auch. Und da merkst du ganz genau, jetzt bin ich in einer Lage, die verzweifelt ernst ist. Ich lebe in einer, wie Luther sagt, getrosten Verzweiflung. Nämlich, ich spüre immer wieder, wie auch nach meiner Bekehrung, das Fallgesetz noch nicht aufgehoben ist. Ich bin durch die Bekehrung frei von der Schuld der Sünde. Das stimmt. Ich bin auch die Macht der Sünde ist gebrochen. Ich kann, wenn ich in Jugendsünden lebe, in meiner vergifteten Fantasie gelebt habe, dass die Hände gebunden waren an meinen Körper in Lustsekunden, dass ich das alles mitbrauchte, ich kann davon frei werden. Die Macht der Sünde ist frei. Wenn der Sohn frei macht, der macht, der ist frei. Der erlebt das als Wirklichkeit. Der Geschmack muss weggehen. Wie wollten wir sonst in Krillingen hier Zeugnis sein? Was würde Bruder Reul predigen? Und wenn er mit seiner verehrten Frau, die jetzt im Himmel ist, ich bewundere diesen Mann über die Getrostheit, die er hat und über das Format, dass er das alles durchträgt. Und wir allen wollen ihm, er ist heute bei sich in der Heimat, wir wollen ihn beten tragen. Wenn Gott uns solche Leute schenkt, dann ist das unendliche Gnade, auch für unser Werk, die Vorbilder werden bei allen Schwächen, die wir alle haben. Wir wollen das offen reden und offen sagen. Also seht, das Zweite ist der Wandel im Licht. Wenn ich bekehrt bin, einen Augenblick, das ist der größte in meinem Leben gewesen, wo ich glauben konnte, mir sind meine Sünden vergeben, wo ich spürte die Kraft Christi zur Freiheit. Der Geschmackswechsel war gekommen. Besser Brot, das im Backofen Gottes gebacken wurde, dass ich das entdeckte und dass ich in einen Kreis hineinging, wo wir gemeinsam beteten und die Mitte suchten und gegenseitig uns die Kraft schenkten, einer dem anderen, und nicht duldeten, das war das Herrliche in meiner Jugenderweckung, nicht bei 100 Bauernjungs, die wir waren, dass wir nicht duldeten, wenn einer noch Gebindungen hatte an seinen Körper. Wir beteten so lange, bis der Geschmack weg war. Und das haben wir alles erlebt, die wurden alle frei. Nicht? Es gibt Gebetsmächte, Gebetskräfte, dass die bloß wieder aktiv werden bei uns hier. Betet doch für dieses Werk und für die Kirche, aber innerlich. Stellt euch vor Gott hin, wie Abraham es tat, als Sodom und Gomorra um waren. Sodom und Gomorra würde heute noch stehen, wenn 10 Beter da gewesen wären. Wenn die nicht mehr da sind, Gott guckt immer auf die kleine Schar. Fürchte dich nicht, du kleine Erde. Nirgendwo steht, dass die allgemeine Kirche selig wird, die einen Namen hat, sondern Kirche heißt Ekklesia, das heißt die, die herausgerufen sind, mit heiligem Ruf aus dem breiten Weg, die die Wendung gefunden haben zu Gott, dann bist du Kirche, anders nicht. Und das Zweite ist der Wandel im Licht. Nicht? Wir alle spüren, dass der Feind, wenn du gläubig bist, dir Köder vor die Tür legt. Und das immer an den schwächsten Punkten. Und dass wir dann leicht versucht sind, du und ich, wir alle, so Kompromisse zu machen. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt dir, das spürst du, du merkst mit einmal, dass du keine Lust mehr hast zum Beten. Im selben Maße, wie du da den Sirenengesängen des Teufels glaubst, merkst du auch, dass du keine Lust mehr hast, zur Kirche zu gehen. Du hörst nicht mehr innerlich mit dem Herzen. Du denkst, sagt der Pastor, nicht Amen. Die Zeit wird dir lang, unter Gottes Wort. Das heißt, es ist ein innerer Widerstand da, nicht? Ich habe das bei allen Erweckungen gespürt in meinem Leben. Dieser Widerstand, den kann auch kein Kämmer brechen, den kann nur der Herr brechen, indem er dich wahrhaftig macht in deiner Existenz, in deiner gelebten Lüge, in deiner frommen oder unfrommen Lüge. Das sind harte Worte, aber Wahrheit. Dann kommt Aufbruch, wie in Altshofen oder in anderen Gemeinden, die ich im Leben erlebt habe, Toronto und wo es immer war, wo Gott Erweckungen heute und jetzt noch schenkt, wie augenblicklich in Estland und in Finnland. Wo Gott ruft die Menschen, die ehrlich werden, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Der nimmt den Marschkompass der Bibel und wo er abweicht, dann lässt er sich korrigieren. Da sucht er Buße, die Deckung im Blute Jesu Christi, die einzig echt ist. Wo der Feind weichen muss, wo er kein Recht mehr hat, weil Gott dich gekauft hat mit Wanzen, Läusen, mit Dreckspeck, mit Haut und Haaren. Das ist ungeheuerlich und verpflichtet uns zu ewiger Anbetung. Aber diese verbindliche Einnahme des Glaubens gibt auch die Kraft zur Nachfolge. Ich brauche nicht mehr Huren. Ich brauche nicht mehr Saufen. Ich kann das lassen. Ich kriege die Kraft der Nachfolge. Ich erlebe das, was mir ein Junge sagte. Herr Pfarrer, der Geschmack ist weg. Ja, nicht mit einmal, er kommt immer wieder. Der Teufel legt immer Köder vor die Tür. Aber du musst immer wieder die Wendung suchen. Und die Bibel sagt hier, Gütigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit, das schenkt der Heilige Geist dir. Du bekommst eine Strahlung, der Wandel im Licht. Wisst ihr, wenn ich hier eine Kerze habe, hier stehen ja 7. Auf dem Dick. Und ich stecke die an. Gut, dann brennen alle 7 Kerzen, nicht? Ja. Und Morrison, der große Evangelist, hat einmal ein Wort gesagt, was ich behalten habe. Er sagt, von Natur sind wir alle, wenn wir in der Volkskirche sind, Kerzen. Wir werden angesteckt durch Christus. Er ist das Feuer. Und in dem Augenblick, wo wir angesteckt werden und Frucht werden, da wird die Kerze nicht größer, sondern die wird immer kleiner. Und darin liegt das Geheimnis der Nachfolge. Wenn du Jesu nachfolgst, wirst du kleiner. Du entdeckst, an mir und meinem Leben ist nicht viel dran. Und ich sage oft, hab's gestern noch gesagt, glauben Sie bloß nicht an den Kämmer. Ich versuche mit allem Ernst, wehe, wenn ich, sonst könnte ich kein Leiter sein, mich zu korrigieren, wo ich Schwäche habe. Meine Frau sorgt auch mit dafür. Und andere. Das ist gut so. Aber versteht ihr, ihr sollt aber nicht glauben, dass ich vollkommen bin, sondern der Teufel ficht in dem Grade an, wie unser Glaube wächst. Wo die Henne gackert, da ist der Fuchs nicht weit. Und deshalb liegen wir in Anfechtung und Versuchung. Aber die Kerze wird kleiner, wenn sie brennt. Und gerade dadurch wird ein Christenleben Frucht, dass es sich hineinopfert. Im Beten, im Glauben, ja auch im Opfer. Ich hatte eine Frau in Aalen, eine alte Oma, die kriegte nur ein paar hundert Mark. Ich denke jetzt noch dran, die Oma Westermann, in den Jahren, wo ich Pfarrer in Aalen war. Und wenn ich da auf der Straße die alte Oma mit ihrem Krückstock traf, dann steckte sie immer einen 100-Markschein in die Tasche. Dann sage ich, auch Oma Westermann, wofür? Für die Hermannsburger Mission. Dann habe ich ihr gesagt, Oma, es geht nicht. Ich kann es nicht annehmen. Die 100 Mark will ich geben. Denn ich weiß, wie wenig Rente sie bekommen. Und dann guckte die mich mit großen Augen an, da war ich immer fertig, und sagte, Herr Pastor, in meinem letzten Kleid gibt's auch keine Tasche mehr. Ich will es doch lieber jetzt abgeben und will auf die Wechselbank Gottes auch mal einen Schein geben, der mir weh tut, wo der Teufel mir sagt, behalt es. Dafür kannst du was anderes haben. Ja, das ist Opfer. Dass ich etwas gebe, was mir weh tut, was der alte Adam gern vereinnahmen möchte. Das gilt auch heute, wenn du an der Kollektenbüchse vorbeigehst. Wenn wir sammeln für unsere Studenten und für das Semester, das Dr. Dreiser hier demnächst anfängt. Wir haben noch nicht viele, dass Gott junge Menschen erweckt, die auch da mitmachen und das Biblikum und Philosophikum durchstehen, dass wir alle Weckuhren Gottes sind. Also, Wachstum nach unten, nicht im Wege stehen. Nicht, das ist schlimm. Nicht zu groß sein im eigenen. Nicht, sondern sich herunterbücken. Und ich sage mir das selbst. Ich erbitte mir das selbst für die Tage, die ich hier noch bei euch sein darf. Und wir anderen auch. Also, wandeln im Licht.